Konfrontation ist was richtig Gutes. Das kann extrem sich befruchtend sein. Und Widerspruch kann auch gut sein. Nämlich wenn wir Quatsch machen, dann sollten wir die richtige Richtung einschlagen. Und deswegen müssen wir auch Raum dafür geben. Und da geht's natürlich auch mehr hin und her und mehr rauf und runter. Und die Dynamik macht aber unglaublich viel Spaß. Der Job, direktiv zu sein, ist auch, glaube ich, einfacher. Vielleicht ist es auch deswegen, warum sich so viele Leute davor scheuen. Der andere Weg ist ein Stück weit unberechenbarer, aber er ist natürlich mit viel mehr Ideen versehen und damit auch mit viel mehr Intelligenz versehen, die am Ende in unsere Prozesse reinkommen. Und wenn das einmal steht und Leute wissen, wann und wie sie sich beteiligen können, ist die Dynamik natürlich riesengroß, weil plötzlich jeder merkt so, wow, meine Ideen werden hier gehört und ich bin hier anerkannt.
Hallo und herzlich willkommen bei Continentale à la carte, dem kulinarischen Versicherungspodcast. Eure Gastgeberin Christina Benz präsentiert euch in kurzen Episoden spannendes Wissen für einen erfolgreichen Vertrieb. Ganz nach dem Motto, à la carte ist für jeden etwas dabei.
Mit 23 Jahren war er der jüngste Hockey-Cheftrainer einer Bundesligamannschaft und gewann, bis er 35 war, viermal die deutsche Meisterschaft, die Europa League und den Hallen-Europapokal. Er stand bei 3 Olympischen Spielen an der Seitenlinie und ist seit 2021 Bundestrainer der Herren-A-Nationalmannschaft. Diese führte er 2023 vollkommen überraschend zum Weltmeistertitel in Indien und vor wenigen Wochen erst zur olympischen Silbermedaille in Paris. Sein ganz eigener Führungsstil, der vor allem auf Kooperation mit seinen Spielern beruht, auf Vertrauen, Sicherheit und Wohlfühlen basiert, hat ihn weit über den Hockeysport bekannt gemacht und dient auch vielen Unternehmen als Vorbild. Ich freue mich deshalb sehr, heute mit dir über dein Erfolgsrezept zu sprechen. Herzlich willkommen, André Henning.
Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
André, wir starten mit einem Blick auf deinen Teller. Du hast als Trainer mittlerweile an 3 Olympischen Spielen teilgenommen, in Rio, Tokio und Paris. Was war dort dein kulinarisches Highlight? Das brasilianische Nationalgericht, ein deftiger Bohneneintopf, das japanische Sushi oder ein einfaches französisches Baguette?
Also am meisten gegessen habe ich tatsächlich Baguette, würde ich sagen, weil tatsächlich war im Olympischen Dorf in Paris war eine Bäckerei und die haben Baguette frisch dort vor Ort gebacken. Oh. Und es war wirklich, also sowas kriegst du in Deutschland nicht, glaube ich. Und also habe ich jeden Tag Baguette gefrühstückt. Ansonsten war mein Essen sonst, glaube ich, das Beste war zumindest tatsächlich in Tokio. Aber es war eher Ramen als Sushi. Ich habe sehr viel Ramen gegessen da. Es war natürlich fantastisch, weil in Tokio eine sehr breite Palette an vielen asiatischen Variationen da war. Das war ganz toll.
Sehr gut. Du bist in Velbert geboren, kommst also aus einer Region zwischen Ruhrpott-Currywurst und rheinischem Sauerbraten. Was magst du lieber?
Mittlerweile würde ich sagen, die vegetarische Currywurst, weil ich kein Fleisch mehr esse. Und das auch die, als ich noch Fleisch gegessen habe, war es auch die unvegetarische. Also tatsächlich mit so einer klassischen Platte Currywurst, rot-weiß, kriegst du mich schon ganz gut her.
Sehr gut. Damit erledigt sich eigentlich meine nächste Frage, weil du gerade schon gesagt hast, du bist Vegetarier. Das heißt, du gehst gerne in Restaurants, wo es auch die vegetarische Speisekarte gibt.
Absolut. Das ist dann der Vorteil, wenn du in einer großen Stadt wohnst. Aktuell bin ich in Köln und da gibt es sehr viele von diesen Möglichkeiten. Hin und wieder lasse ich mich tatsächlich auch mal zu einem Stück Fisch hinreißen. Das ist sozusagen sonst immer eine Ausreißer. Das gibt's schon mal. Und ansonsten ja, bin ich immer derjenige, der dann verzweifelt nach vegetarischen Varianten sucht. Ja.
Wobei es ja mittlerweile deutlich besser geworden ist als noch vor 10 Jahren, wo es kaum gefühlt vegetarische Gerichte auf den Karten gab.
Viel besser, ja. Und da war die einzige Variante meistens der Kartoffelsalat. Und
oder
da
Nudeln
war noch Speck
mit Tomatensauce.
Genau. Ja, Pasta, immer Pasta. Und ich finde Pasta ganz toll, aber ich esse viel zu viel Pasta tatsächlich. Und dementsprechend, ja, bin ich tatsächlich froh, dass es schon sehr viele Optionen gibt mittlerweile.
Ein Kohlenhydrat-Junkie.
Ja,
so
genau.
Auch das Baguette.
Ja, ich will es eigentlich nicht, aber ich finde es lecker. Und das ist klar so mein Problem tatsächlich. Aber ja, Kohlenhydrate, da bin ich nicht unterversorgt auf jeden Fall.
Und wenn dich deine Spieler, was ja wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, auf die Palme bringen, was sorgt bei dir für starke Nerven? Studentenfutter oder Schokolade?
Dann tatsächlich eher Studentenfutter. Also Gott sei Dank, durch diesen Kohlenhydratüberschuss bin ich nicht auch noch so auf süße Sachen, mich nicht jemand, der darauf anspringt. Also das kriegt mich irgendwie nicht so doll. Eine tolle Nachspeise schon auf jeden Fall. Aber ich bin kein Süßer, was das angeht. Und dann vielleicht eher was mit Nüssen oder sowas. Ja.
Gut, kommen wir mal zu den inhaltlichen Fragen. Im Ruhrgebiet dreht sich immer alles um den Fußball. Warum ist bei dir die echte Liebe der Hockey?
Ja, das ist familiär bedingt. Also das ist bei uns im Hockey oft so. Die Familie zieht einen in den Sport rein. Bei mir war es so, dass meine Mutter hat selbst gespielt. Mein Vater war Trainer. Ich habe einen älteren Bruder, der hat schon gespielt. Und ich weiß nicht, wie alt ich genau war, aber es waren wirklich wenige Wochen. Da ist schon die Erzählung, da lag ich irgendwie in meinem kleinen Baby-Buggy-Better und meine Mutter hat schon wieder selbst gespielt in der Regionalliga in Velbert und ja, dementsprechend, ich war jedes Wochenende auf dem Hockeyplatz, bin immer mit der Mannschaft mitgefahren überall hin und ja, hab dann, glaube ich, mit eins schon mal das erste Mal meinen Schläger so richtig festgehalten und so wird es auch sauber weiter übertragen.
Sehr gut. Du bist dann ja auch in den Profibereich eingestiegen und mit 18 Jahren hattest du dann einen Kreuzbandriss. Karriere, zack, bumm, vorbei. Wie hast du diese Zeit erlebt? War das deine größte persönliche Niederlage? Und wie hast du dann auch wieder nach vorn geblickt? Also hattest du da schon einen Plan B?
Nee, der ist tatsächlich erst durch diese Verletzung entstanden. Ich hatte ja da nichts zu tun und da war jetzt die Reha auch noch nicht so professionell, wie sie jetzt meine Spieler zum Beispiel bekommen. Deswegen war auch klar, das dauert schon eher so 9 Monate plus X. Und in der Zeit wollte ich trotzdem was mit Hockey machen und hatte vorher schon mal Kinder- und Jugendteams betreut. Und genau in der Zeit wurde ich dann gefragt, ach komm, du kannst doch hier unsere U16 übernehmen, die brauchen gerade einen richtig guten Trainer und die haben auch schon eine deutsche Meisterschaft im Jugendbereich mitgespielt und dadurch bin ich dann da reingeschlittert und fand es unglaublich toll. Also in der Mannschaft waren auch dann 2 spätere Olympiasieger, also 2 Jungs, die nachher in London Gold gewonnen haben mit Jan-Philipp Rabente und Thilo Schrakowski und das hat mich schon auch angefixt. Also das fand ich schon richtig cool und habe dann auch gemerkt, das macht mir tatsächlich auch noch mehr Spaß als selbst zu spielen, hatte dann auch irgendwann nicht mehr so diesen unglaublichen Drang, mich da jetzt auch wieder reinzukämpfen, hatte auch andere Prios in meinem Leben dann gesetzt, als jetzt nur Leistungssport und 24/7 trainieren und dann war das sozusagen der willkommene Weg.
Was ja auch nicht so ein einfacher Weg ist, weil du ja tatsächlich sehr jung warst und auch viele Spieler wahrscheinlich deutlich älter waren als du und du auf mal das Sagen hattest. Du warst ja mit 23 auch schon jüngster Chefcoach einer Bundesligamannschaft. Gab es da auch Spieler, die es dir nicht so einfach gemacht haben und wie hast du damals so deine Führungsrolle wahrgenommen?
Ja, Führung war damals bei mir auf jeden Fall noch anders als heute, weil ich genau diese Sorge auch hatte, weil zum großen Teil war sie sogar unbegründet, aber ich natürlich auch dachte, ja, wie kann ich jetzt hier als so junger Trainer auch Autorität ausstrahlen und dann gab es sehr viel Top-Down-Ansagen und Prozesse und sehr direktive Führung und sehr wenig Beteiligung, also genau anders als ich es jetzt mache. Das hat auf den ersten Schritt auch erstmal für den Moment gepasst, aber hat jetzt auch nicht die komplette Entwicklung dann dieser Mannschaft gebracht, also da musste ich mich dann auch irgendwann verändern, aber im ersten Schritt war das erstmal so, dass ich gedacht habe, okay, über Schärfe und Härte kriege ich auch Vertrauen und Autorität und das war nur bedingt so, weil ehrlich gesagt hatte ich die Autorität und das Vertrauen schon von Anfang an. Weil ich hatte mich schon sehr dagegen gewehrt, da in den Trainerjob einzusteigen, um ehrlich zu sein. Ich wollte das nicht. Also ich habe schön solide Jura studiert, war auch so 4., 5. Semester und war schon fast scheinfrei. Habe mein Repetitorium gemacht und dann bald in den sicheren Hafen eines juristischen Jobs zu segeln. Und habe dann wirklich nach, glaube ich, 20 Neins von meiner Seite irgendwann nach der 21. Frage habe ich mich da brechen lassen und habe dann gesagt, ja, für ein Jahr mache ich das mal. Und dann war ich so dieselbe Begeisterung, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch für den Job da. Und aus dem ein Jahr sind dann 7 geworden.
Du hast gerade schon gesagt, du hast Jura, ich glaube, in Bochum studiert. Mhm. Und arbeitest ja auch in einer sehr angesehenen Kanzlei in Köln. Würdest du sagen, dass du hauptberuflich Trainer oder Jurist bist?
Nee, mein Hauptjob ist schon absolut Trainer, definitiv. Ich mache da auf verschiedenen Bereichen einfach eher nochmal Beratung oder Coachings oder unterstütze mal. Aber mein täglich Brot ist schon Trainer, das ist auch gut so, da ist auch mehr als genug zu tun. Und das ist auch meine absolute Leidenschaft und Begeisterung.
Leider ist der Hockeysport ja, ich sag mal, anders als im Fußball nicht so gut bezahlt. Kann man denn von so einem Trainergehalt überhaupt leben? Oder auch, ich sag mal, die Spieler, die sind ja auch teilweise sehr jung, die werden wahrscheinlich ganz andere Gehälter kriegen als im Profifußball, obwohl sie ja ähnlich viel leisten müssen.
Das ist so. Also ja, also mein Job ist so, dass ich damit gut durchkomme. Also ich kann davon leben auf jeden Fall. Und bei den Spielern ist es eher knapp so. Also ich würde sagen, die können sich so ihren studentischen Unterhalt damit einigermaßen finanzieren. Bei ganz wenigen Ausnahmen ist es nochmal auch wirklich mehr, sodass sie sich vielleicht sogar ein bisschen was beiseite legen können. Aber keiner geht reich aus der Karriere raus. Und ich werde mich wahrscheinlich nicht mal mit einem Oberliga-Fußballtrainer vergleichen können. Das ist aber auch okay. Also ich glaube, für die Kohle machst du so einen Job nicht, sondern es ist ja irgendwie auch mein Hobby, den ich zum Beruf machen durfte. Bin aber auch froh, also gar nicht auch aufgrund des Finanziellen, sondern eigentlich eher für den Austausch, dass ich halt auch dann so viele andere Sachen noch machen kann. Das hilft natürlich auf allen Ebenen, aber dass ich dann, egal ob es jetzt mal ein Vortrag ist oder mal ein Workshop ist, den ich leite, oder ob ich jetzt so einen Talentsbereich in der Kanzlei nochmal unterstütze, das gibt mir auch viel und ist auch gut, dass ich dann nicht nur Hockey mache den ganzen Tag.
Das hört sich ja fast eher nach echter Liebe an. Nochmal zurück zum Führungsthema. Du hast gerade gesagt, dass du dich ja auch verändern musstest oder auch an einen Punkt gekommen bist, wo du gemerkt hast, ich muss mich auch verändern. Was hat das denn für Auswirkungen, ich sag mal, auf die, die mit dir arbeiten? Also auch dein Team muss ja offen für, ich sag mal, so ein Modell der Führung sein, wie du es betreibst.
Ja, dann muss ich sie ständig mit konfrontieren und mich auch. Und das ist natürlich auch etwas, was ganz offen ist, also in jeglicher Hinsicht auch gemeint. Also wir wissen auch nicht, in welche Richtung das geht. Und das ist auch irgendwie das Schöne und das Spannende. Jedes Gespräch, in das ich mit jetzt, egal ob es mit meinem Staff ist oder mit Spielern reingehe, weiß ich nicht, was passiert. Und das ist ja auch ganz spannend eigentlich, als wenn ich schon immer alles weiß und alle mir nur folgen müssen. Aber so ziehen wir halt auch einfach viel mehr Ideen raus. Aber es bleibt natürlich dabei, es kommt natürlich auch mehr Widerspruch und es kommt auch mehr Konfrontation. Aber wenn wir das positiv mitnehmen, also auch zu sehen, Konfrontation ist was richtig Gutes, das kann extrem sich befruchtend sein. Und Widerspruch kann auch gut sein, nämlich wenn wir Quatsch machen, dann sollten wir die richtige Richtung einschlagen und deswegen müssen wir auch Raum dafür geben. Und da geht es natürlich auch mehr hin und her und mehr rauf und runter. Und die Dynamik macht aber unglaublich viel Spaß. Aber sie ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend.
Also ja,
der Job, direktiv zu sein, ist auch, glaube ich, einfacher. Vielleicht ist es auch deswegen, warum sich so viele Leute davor scheuen. Der andere Weg ist ein Stück weit unberechenbarer, aber er ist natürlich mit viel mehr Ideen versehen und damit auch mit viel mehr Intelligenz versehen, die am Ende in unsere Prozesse reinkommen. Und wenn das einmal steht und Leute wissen, wann und wie sie sich beteiligen können, ist die Dynamik natürlich riesengroß, weil plötzlich jeder merkt so, wow, meine Ideen werden hier gehört und ich bin hier anerkannt und alles, was ich denke, darf erstmal gesagt werden. Also ich habe eine partizipative Sicherheit hier auch in meinem Team und kann das dann auch durchsetzen und dann passieren tolle Dinge und es macht richtig Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Übrigens egal wo, also das passiert in meinem Hockey-Team, aber das macht auch vielleicht eine Partnergesellschaft in der Kanzlei oder eine Werbeagentur.
Versicherungsunternehmen, Agentur.
Und die ganz genauso, das wollte ich auch gerade sagen natürlich, ja.
Glaubst du denn, dass man das insgesamt, also dieses ganze Führungsthema mit Kooperation, Vertrauen, Sicherheit, dass sich das wirklich eins zu eins auf diverse Branchen, du hast ja gerade schon ein bisschen was aufgezählt, auch übertragen lässt? Oder gibt es da auch Grenzen? Also gibt es auch Grenzen, wo einer kommen muss und sagen muss, jetzt entscheide ich?
Den Punkt gibt es bestimmt und den gibt es ja bei mir auch. Also wenn ich eine Nominierung für Olympische Spiele mache, dann binde ich natürlich meinen Staff ein, also meinen Trainerstab. Die sind daran beteiligt und haben da auch eine starke Mitsprache. Das ist auch gut so, aber ich würde jetzt nie meine Spieler damit an Bord nehmen, weil sie dann auch ja zum Teil über ihre besten Freunde entscheiden müssten, ob die zu Olympischen Spielen kommen und ihren Lebenstraum erreichen. Also da ist dann irgendwann das Rad auch zugedreht. Aber das ist ja das Schöne. Man kann dieses Beteiligungsrad kann man ganz beliebig und auch situativ und nach dem jeweiligen Kontext auch auf und zudrehen. Also es gibt eben verschiedene Stufen. Man kann damit anfangen zu sagen, es gibt erstmal nur eine Information. Das ist schon viel wert. Also überhaupt Information und Transparenz reinzubringen, das fehlt ja oft. Also überhaupt eine kommunikative Ebene damit zu eröffnen. Interessanterweise Kommunikation ist sozusagen der von mir auch als Führungskraft meistgemachte Fehler, dass ich nicht sauber überhaupt kommuniziere und Leute mitnehme.
Sender-Empfänger-Modell kommt daher auch wieder ins Spiel.
Kommt da auch rein, genau. Es wird ja immer was gesendet, aber wenn zumindest nicht geredet wird, wird es auf jeden Fall schwierig, dann wird viel interpretiert. Aber so eine Info ist die erste Ebene und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich mache eine Beteiligung ich frage mal nach deiner Meinung, was denkst du denn dazu und nimm dann nur mal dein Feedback mit in meinen Entscheidungsprozess, aber ich habe zumindest Leute mal angehört. Dann im nächsten Schritt können wir uns alle an einen Tisch setzen, wir werfen eine Frage in die Mitte oder vielleicht die Frage bestimmen auch mal die anderen, also das Problem muss nicht immer vom Chef definiert werden, aber wir entscheiden gemeinsam. Und da gibt es auch Bereiche, wo ich sage, das könnt ihr komplett selbst entscheiden. Hier ist meine Frage an euch. Gebt mir bis morgen eine Info, wie ihr es gerne hättet. Und so wird es dann auch gemacht. Und dann kann man das entsprechend umsetzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, das muss natürlich authentisch bleiben und es muss auch in den Kontext reinpassen. Aber so kann man mit kleinen Sachen auch anfangen und mit kleinen Sachen auch Erfolg haben. Weil das ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten erstmal Erfolgserlebnisse damit haben. Führung, genau wie die jetzt erstmal eingeladen sind, mitzumachen. Und damit es halt den Leuten am Ende auch nicht negativ auf die Füße fällt. Also ich gebe dir ein Riesenthema an die Hand, das scheitert. Und dann komme ich hin und sage so, ja, war ja klar, wenn der Chef das nicht in der Hand hat, dann kann das ja nicht klappen. Und jetzt kommt das mal schön wieder zu mir. Dann wirst du natürlich deine Leute kein zweites Mal mit guten Ideen sehen. Und das ist dann schade, ist eine verschenkte Chance, weil es gibt natürlich Sachen, die gehören auch einfach in die Hände von Führungskräften per se. Aber es ist so viel unterschiedliche Form von Intelligenz in Teams drin, also in den Menschen. Und wenn ich Leute auch einstelle, weil ich eine Überzeugung davon habe, was sie können, dann sollen sie dann natürlich da auch mitmachen dürfen. Und das ist nicht nur die Intelligenz in, ich mache jetzt eine strategische große Entscheidung, wo jetzt hier die Kontinentale hingeht in den nächsten 10 Jahren. Es können kleinere Sachen sein, aber es kann auch eine Form von Zusammenarbeit sein. Die Kultur, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie reden wir miteinander? Also es gibt fachliche Intelligenz, es gibt auch emotionale Intelligenzen. Ja. Und darum für zu schaffen, macht was mit Teams, kann ich nur herzlich zu einladen.
Machen denn auch immer alle mit? Also haben auch alle Bock, sich aktiv zu beteiligen? Weil es gibt ja immer die, ich sag mal, hinten in der letzten Reihe sitzen, sich wegducken und abwarten, was passiert. Selbst keine Entscheidungen treffen wollen, eigentlich auch lieber, ich sag mal, konsequent geführt werden wollen. Kriegt man die auch motiviert mitzumachen?
Ich würde sagen, es kommt drauf an, weil es
kann, also da kommt erstmal, der Jurist.
Ja, schön, das stimmt, das ist nicht die richtige Jura-Antwort, da hast du recht. Ja. Also ich würde erstmal nachhaken, woran liegt es gerade? Also fühlst du dich wirklich unwohl, dich zu beteiligen? Und dann würde ich auch nie jemanden zwingen, weil das Ergebnis ja, das habe ich gerade von dir gehört, sollen sich ja alle wohlfühlen offensichtlich. Und wenn ich Leute dazu zwinge, Dinge zu tun, die für sie unbequem sind, langfristig, dann fühlen sie sich ja nicht wohl offensichtlich. Und manchmal muss man Leute auch ein bisschen stupsen. Und ich glaube, das ist auch ein Feingefühl dann von einer Führungskraft. Führung sollte nicht nur funktionelle Skills habe über, weiß nicht, wie funktioniert jetzt mein Gewerbe, sondern auch ein Gefühl für die Menschen haben und dann mal zu merken, hey, ja, komm, ich nehme dich mal so ein bisschen hier mit in die Hand und du machst da mal ein bisschen mit und probier das doch mal und dann gucken wir mal in 2 Monaten, wie das war und wenn es dir dann nicht gefällt, kannst du ja immer noch rausgehen. So würde ich es mal probieren, aber ich würde niemanden zwingen und ich weiß auch, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, ja, Attacke und die Lauten und Starken, die machen natürlich sofort mit. Aber wir brauchen natürlich grundsätzlich unbedingt auch die Sicht der Leisen und der Introvertierten, weil die haben meistens Sachen, die wir ja offensichtlich nie zu hören kriegen. Ja. Und da liegt natürlich unfassbar viel Qualität und sozusagen Teamkapital drin versteckt. Das wollen wir schon holen und dann ist halt auch die Frage, was biete ich denen für eine Plattform? Also auch wieder über diese Stufen definiert, wie viel müssen sie mitmachen, aber auch zwinge ich die jetzt zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Meeting mit 30 Leuten, da sagst du bitte mal was. Oder wir machen mal ein 2er-, 3er-, 4er-Gespräch und dann ist das vielleicht auch erstmal leichter. Und das ist mein Gefühl, so machen wir es, dass wir es viel über Kleingruppen erstmal lösen. Und wenn ich mit allen eine Kleingruppensituation öffne, hat zumindest jeder schon mal was gesagt und sich artikuliert und gemerkt, wie das ankommt. Und das geht meistens ziemlich gut aus.
Sehr gut. Also ich habe jetzt insgesamt mitgenommen, dass dein kooperativer Führungsstil nicht, wie ich sag mal, auch so ein bisschen definiert wird, die Zusammenarbeit mit dem Feind ist, sondern dass es tatsächlich echte Liebe für den Hockeysport ist, für dein Team, aber auch für das Thema Führung. Und ich glaube, dass wir da alle ein bisschen was für uns auch rausziehen können und mitnehmen können. Kommen wir nun zu unserem Absacker. Du hast mal in oder warst mal in Kanada und warst dort auch Trainer. Ich glaube, 2021 wart ihr in Tokio bei den Weltmeisterschaften.
Ja, auch bei Olympia.
Auch bei Olympia, ja. Okay. Und da gibt es auch ein sehr populäres Fastfood-Gericht. Kennst du es?
Poutine.
Poutine, genau.
Ja. So.
Also es soll wohl von dem Wort Pudding kommen, das anders als im Deutschen nicht immer süß sein muss. Und Poutine besteht aus Pommes. Weißt du, was noch dazu gehört?
Es schmeckt auch wie warmer Pudding tatsächlich. Ich habe es nur ein, zwei Mal gegessen.
Ja, die Pommes sind nicht so knusprig wie bei uns, sondern so ein bisschen weicher.
Überhaupt gar nicht. Ja, da war irgendeine Soße noch mit drin, aber ich
ja, da kommen noch Käsestücke drauf. Mhm.
Ja, lecker.
Und darüber noch eine Bratensoße.
Toll.
Und erfunden wurde es wohl 1950 in Quebec. und wurde dort dann auch, ich sag mal, weiter verbreitet. Und ein Stammgast, der 1957 bei einem Café Pommes frites mit Quark, also diesem Käsebruch, bestellt hat, daraufhin antwortete wohl der Inhaber: Savoir faire une maudite poutine. Also das ist wohl eine Riesensauerei. Aber es ist mittlerweile das Nationalgericht. Und ich habe sogar gesehen, es gibt es mittlerweile auch in Deutschland bei Frittenwerk. Also du kannst es hier nochmal probieren, okay, wenn du möchtest. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, boah, also es hört sich schon schlimm an. Wobei, wenn man es sich mal auf den Bildern anguckt, es sieht gar nicht so schlimm aus. Aber wenn du sagst, es schmeckt wie Pudding, dann bin ich auch raus.
Es kommt auf die Art der Zubereitung an, glaube ich. Also ich habe auch schon knusprige Teile der Pommes davon gegessen. Ich habe es tatsächlich auch in Kanada mal zu mir genommen. Ich glaube, es ist wirklich so eine Timing-Frage. Wenn du so richtig Bock auf schmieriges Fastfood hast, dann ist das wirklich absolut perfekt für dich. Und dann kann das auch cool sein, tatsächlich. Aber wer jetzt... dich das Erste, was ich mir bestellen würde, glaube ich mehr.
Ich glaube auch, ich bleibe eher bei der klassischen Manta-Platte.
Ja, genau, da bin ich auch dabei.
Super, dann dir ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke auf dein Spielfeld.
Sehr
und
gerne.
Schön, dass du da warst. Ja, und wenn euch unser heutiges Podcast-Menü gefallen hat, dann lasst uns gerne 5 Sterne da oder folgt und abonniert uns. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, sendet diese bitte an podcast@kontinentale.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Alles Weitere zum Thema findet ihr in unseren Shownotes. Die nächste Podcast-Folge erscheint am 26. November mit Professor Dietrich Grönemeyer.